Rainer, lies mal vor.
Kapitel 5. Als wir etwa anderthalb Stunden gearbeitet hatten und jene merkwürdige Spannung mich wieder besonders stark beherrschte, wurden wir von Neuem durch ein wildes Geheul unseres Hundes gestört. Seine Unruhe war beim ersten Mal wohl nichts als Schauspielerei oder Laune gewesen, jetzt aber nahm sie einen ernsten und drohenden Ton an. Als Jupiter wieder versuchte, ihm das Maul zuzubinden, leistete er rasenden Widerstand, sprang in die Grube und warf mit seinen Klauen wütend die Erde auf. In wenigen Sekunden hatte er einen Haufen menschlicher Knochen bloßgelegt, die zwei vollständige Skelette bildeten. Dazwischen lagen mehrere Metallknöpfe und Reste vermoderten Wollstoffes. Ein oder zwei Spatenstiche förderten die Klinge eines spanischen Messers zutage, und beim Weitergraben kamen 3 bis 4 verstreute Gold- und Silbermünzen ans Licht. Beim Anblick dieser Münzen wurde Jupiter von ganz unbändiger Freude erfasst. Die Miene seines Herrn aber drückte geradezu Enttäuschung aus. Er eiferte uns jedoch an, die Arbeit fortzusetzen, und die Aufforderung war kaum ergangen, als ich stolperte und vornüber hinfiel. Ich war mit der Schuhspitze in einem Eisenring hängen geblieben, der halb versteckt im weichen Boden lag. Wir schafften jetzt im Ernst, und nie habe ich 10 Minuten größere Aufregung durchlebt. In dieser Zeit hatten wir glücklich eine längliche Holzkiste bloßgelegt, deren tadelloser Zustand und auffallende Festigkeit den Schluss zuließen, dass sie einem künstlichen Versteinerungsprozess, vermutlich mit Quecksilberchlorid, unterworfen worden war. Diese Kiste war 3,5 Fuß lang, 3 Fuß breit und 2,5 Fuß tief. Sie war durch schmiedeeiserne, genietete Bänder, die das Ganze wie mit Gitterwerk umfassten, fest verwahrt. Auf jeder Seite der Kiste befanden sich ziemlich oben 3 Eisenringe, im Ganzen 6, an denen sie von 6 Personen bequem und sicher getragen werden konnte. Unsere äußersten gemeinsamen Anstrengungen erzielten nur eine geringe Verschiebung des Koffers aus seiner Lage. Wir sahen sogleich die Unmöglichkeit, ein so großes Gewicht herauszuheben. Glücklicherweise bestand der einzige Verschluss des Deckels in 2 Schiebebolzen. Diese zogen wir bebend in atemloser Erwartung auf. In einem Augenblick lag ein Schatz von unberechenbarem Wert schimmernd vor uns. Als die Strahlen der Laternen in die Grube fielen, flammte von einem Durcheinander von Gold und Juwelen ein gleißendes Funkeln auf, das uns fast blendete. Ich will nicht versuchen zu beschreiben, mit welchen Gefühlen ich hinunterstarrte. Staunen war natürlich vorherrschend. Negrand schien vor Aufregung erschöpft und sagte nur wenig. Jupiters Antlitz war minutenlang so tödlich bleich, wie die Natur der Dinge dies einem schwarzen Gesicht erlaubte. Er schien betäubt, vom Blitz getroffen. Plötzlich sank er in der Grube in die Knie, wühlte die nackten Arme bis zu den Ellenbogen ins Gold und ließ sie da ruhen, als genieße er die Wonnen eines Bades. Endlich, nach einem tiefen Seufzer, rief er wie im Selbstgespräch aus: »Und all das Sein kommen von das Goldkäfer. Oh, das hübsche Goldkäfer, das arme, kleines Goldkäfer, was ich habe in Schimpfen, so sehr viel bös. Müssen du dich nicht schämen, Nigger? Sag mir das.« Es wurde schließlich nötig, dass ich Herren wie Diener mahnte, den Schatz schleunigst wegzuschaffen. Es wurde spät, und wir mussten uns beeilen, um alles vor Tagesanbruch bergen zu können. Wie das geschehen sollte, war allerdings schwer zu sagen. Und viel Zeit wurde durch Beratungen verschwendet. So wirr waren alle unsere Gedanken. Endlich erleichterten wir die Kiste um 2/3 ihres Inhalts, wonach es uns mit einiger Mühe gelang, sie aus dem Loch zu heben. Die herausgenommenen Gegenstände wurden unter das Brombeergesträuch gelegt, und der Hund, dem Jupiter einschärfte, keinesfalls von der Stelle zu weichen, noch vor unserer Rückkehr einen Laut von sich zu geben, musste als Wächter zurückbleiben. Dann eilten wir mit unserer Kiste heim und langten glücklich, doch nach ungeheurer Anstrengung, morgens 1 Uhr in der Hütte an. Ermattet wie wir waren, konnten wir unmöglich sogleich weiterarbeiten. Wir ruhten bis 2 und hielten unser Nachtmahl. Dann brachen wir wieder nach dem Festland auf, mit 3 großen Säcken versehen, die sich glücklicherweise im Haus vorgefunden hatten. Kurz vor 4 trafen wir bei der Grube ein, verteilten den Rest der Beute möglichst gleichmäßig unter uns 3 und machten uns, ohne die Löcher wieder zuzuschütten, von neuem auf den Heimweg. Wir erreichten die Hütte, gerade als die ersten schwachen Strahlen der Morgensonne im Osten die Baumspitzen röteten und legten zum 2. Mal unsere goldene Bürde nieder. Wir waren jetzt völlig erschöpft, doch viel zu aufgeregt, um wirklich Ruhe zu finden. Nach 3 bis 4 Stunden unruhigen Schlafes erhoben wir uns wie auf Verabredung, um unseren Schatz zu untersuchen. Die Kiste war bis zum Rand gefüllt gewesen und wir verbrachten den ganzen Tag und den größten Teil der darauffolgenden Nacht mit der Sichtung ihres Inhalts, der offenbar ohne Ordnung zusammengehäuft worden war. Nachdem wir alles sorgfältig sortiert, sahen wir uns im Besitz eines Reichtums, der unsere ersten Vermutungen bei weitem übertraf. An barem Geld gab es mehr als 150.000 Dollar, wenn wir die Münzen, so gut es ging, nach dem jetzigen Wert berechneten. Nicht ein Silberstückchen war zu finden. Es waren ausschließlich alte ausländische Goldmünzen. Französisches, spanisches und deutsches Geld, nebst ein paar englischen Guineas und einigen Spielmarken, wie wir solche nie vorher gesehen hatten. Da gab es mehrere, sehr große und schwere Goldstücke, die so abgenutzt waren, dass wir ihre Inschriften nicht mehr entziffern konnten. Amerikanisches Geld war gar nicht vorhanden. Den Wert der Juwelen abzuschätzen war schwieriger für uns. Da gab es Diamanten. Einige davon außerordentlich groß und schön. 110 im Ganzen und nicht einer gehörte zu den kleinen. 18 Rubine von erstaunlichem Feuer. 310 Smaragde, alle wunderschön. 21 Saphire und einen Opal. Diese Steine waren sämtlich aus ihren Fassungen gebrochen und lose in die Kiste geworfen worden. Die Fassungen selbst, die wir aus dem anderen Gold heraussuchten, schienen mit dem Hammer zusammengeschlagen zu sein, als sollte dadurch eine Identifikation unmöglich gemacht werden. Außerdem gab es eine Menge rein goldener Schmucksachen. An die 200 massive Ringe und Ohrringe, prächtige Ketten, an die 30, wenn ich mich recht erinnere, 83 sehr große und schwere Kruzifixe, 5 goldene Weihrauchbecken von größtem Wert. Eine umfangreiche goldene Punschbowle mit Weinlaubornamenten und bakantischen Figuren. 2 wunderbar fein ziselierte Schwertgriffe und viele andere kleine Dinge, deren ich mich im Einzelnen nicht mehr entsinnen kann. Das Gewicht dieser Wertsachen betrug mehr als 350 Pfund, und in diese Berechnung habe ich 197 prächtige goldene Uhren nicht mit eingeschlossen, worunter sich 3 befanden, deren jede 500 Dollar wert war. Viele von ihnen waren sehr alt und, da das Werk mehr oder weniger von Rost gelitten hatte, als Zeitmesser nicht mehr brauchbar. Doch alle waren mit Juwelen besetzt und hatten sehr wertvolle Gehäuse. Wir schätzten in jener Nacht den gesamten Inhalt der Kiste auf 1,5 Millionen Dollar. Und bei der späteren Veräußerung des Geschmeides und der Juwelen, einige wenige Dinge hatten wir für unseren Gebrauch zurückbehalten, fand es sich, dass wir den Schatz noch viel zu gering bewertet hatten. Als wir endlich unsere Prüfung beendet hatten und die erste große Aufregung vorüber war, ließ sich Legrand, der sah, dass ich vor Ungeduld nach einer Erklärung des wunderbaren Rätsels brannte, zu einer umständlichen Schilderung aller damit verknüpften Einzelheiten herbei.
»Sie werden sich«, sagte er, »der Nacht erinnern, da ich Ihnen die flüchtige Skizze reichte, die ich von dem Skarabäus gemacht hatte. Sie werden sich ferner entsinnen, dass ich sehr ärgerlich über Sie wurde, als Sie behaupteten, dass meine Zeichnung eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Totenschädel habe. Als Sie dies zum ersten Mal sagten, glaubte ich, Sie scherzten. Nachher aber rief ich mir die charakteristischen Flecke auf dem Rücken des Insekts ins Gedächtnis zurück und gestand mir selbst, dass Ihre Bemerkung nicht ganz so unbegründet sei. Dennoch ärgerte mich die Verspottung meiner Zeichenkunst, denn ich gelte als leidlich guter Zeichner. Als sie mir daher das Pergamentstückchen reichten, wollte ich es zerknittern und ärgerlich ins Feuer werfen.
»Das Papierstückchen, meinen Sie?« sagte ich.
»Nein, es hat viel Ähnlichkeit mit Papier, und zuerst hielt ich es auch für Papier. Doch als ich darauf zu zeichnen begann, merkte ich sogleich, dass es ein Fetzen feinsten Pergamentes war. Sie werden sich erinnern, es war ganz schmutzig. Nun, als ich es gerade zu zerknittern begann, fiel mein Blick auf die Skizze. Und denken Sie sich mein Erstaunen, als ich tatsächlich, genau an der Stelle, wo ich den Käfer hingezeichnet zu haben glaubte, das Abbild eines Totenkopfes gewahrte. Einen Augenblick war ich zum Nachdenken viel zu verblüfft. Ich wusste, dass meine Zeichnung im Einzelnen sehr abweichend von diesem Bild gewesen war, obgleich man eine gewisse Ähnlichkeit der Umrisslinie zugeben musste. Ich nahm sofort ein Licht, setzte mich in den fernsten Winkel des Zimmers und machte mich daran, das Pergament genauer zu prüfen. Als ich das Blatt herumdrehte, sah ich auf der Rückseite meine eigene Skizze, genauso wie ich sie gemacht hatte. Mein erster Gedanke nun war lediglich der des Erstaunens über die wirklich sonderbare Übereinstimmung der Umrisse, über das merkwürdige Zusammentreffen, das in der Tatsache lag, dass sich genau unter meiner Zeichnung des Skarabäus auf der anderen Seite des Pergaments, ohne dass ich es wusste, das Bild eines Schädels befunden habe und dass dieser Schädel nicht nur im Umriss, sondern auch im Umfang so ganz meinem Käferbild ähnlich gewesen sein sollte. Ich sage, die Wunderlichkeit dieses Zusammentreffens verblüffte mich eine Zeit lang vollständig. Das ist fast immer die Wirkung solcher Zufälle. Der Geist müht sich, Beziehungen aufzudecken, eine Kette von Ursache und Wirkungen, und leidet, da dies ihm unmöglich ist unter zeitweiliger Lähmung. Als ich mich aber von dieser Betäubung erholte, dämmerte allmählich in mir eine Überzeugung auf, die mich noch weit mehr überraschte als jenes zufällige Zusammentreffen. Ich begann mich klar und bestimmt zu erinnern, dass keine Zeichnung auf dem Pergament gewesen war, als ich darauf meine Zeichnung des Skarabäus machte. Fester und fester wurde diese Überzeugung in mir, da ich mit Sicherheit wusste, dass ich auf der Suche nach der reinsten Stelle zuerst die eine, dann die andere Seite geprüft hatte. Wäre der Schädel damals da gewesen, so hätte er meinen Augen unmöglich entgehen können. Hier war also wirklich ein Geheimnis, das ich mir nicht erklären konnte. Aber schon damals glühte in den entlegensten, geheimsten Kammern meines Intellekts eine schwache Ahnung von jener Wahrheit auf, welche das Abenteuer der letzten Nacht so glänzend erwiesen hat. Sofort stand ich auf, verwahrte sorgfältig das Pergament und verschob jedes weitere Nachsinnen, bis ich allein sein würde. Als sie gegangen waren und Jupiter fest schlief, ging ich von Neuem und mit mehr Methode an die Untersuchung der Sache. Zunächst überlegte ich, wie ich in den Besitz des Pergamentes gekommen war. Der Ort, wo wir den Skarabäus gefunden hatten, lag auf der Küste des Festlandes, ungefähr eine Meile östlich von der Insel und war nur wenig über den Wasserstand der Flutzeit erhöht. Als ich das Tier ergriff, kniff es mich so heftig in den Fingern, dass ich es wieder fallen ließ. Der vorsichtige Jupiter aber, auf den das Insekt zugekrochen kam, sah sich nach einem Blatt oder dergleichen um, womit er es anfassen könnte. Da fiel sein Blick, und auch der meinige, auf das Pergamentstückchen, das ich damals für Papier hielt. Es lag fast ganz im Sand begraben und nur ein Eckchen schaute hervor. Nicht weit von der Stelle, wo wir es fanden, erblickte ich die Überreste eines Langbootes. Das Wrack musste schon lange da gelegen haben, denn die Hölzer waren kaum noch als Schiffsmaterial erkennbar. Jupiter hob also das Pergamentstück auf, wickelte den Käfer hinein und gab es mir. Bald darauf machten wir uns wieder auf den Heimweg und begegneten Leutnant G. Ich zeigte ihm das Insekt und er bat mich um die Erlaubnis, es nach dem Fort mitnehmen zu dürfen. Da ich einwilligte, ließ er es in die Westentasche gleiten. Ohne das Pergament, das ich, solange er den Käfer betrachtet hatte, in der Hand gehalten. Vielleicht fürchtete er, ich könne noch anderer Sinnesart werden und hielt es für das Beste, den Schatz gleich in Sicherheit zu bringen. Sie wissen ja, wie begeistert er naturgeschichtliche Studien treibt. Gleich darauf musste ich wohl, ohne es selbst zu wissen, das Pergament in die Tasche gesteckt haben.